Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Wir ziehen eine Bilanz der Pop-Up-Buchmesse, die in Leipzig zu Ende gegangen ist, und hören, wie ein international besetztes Podium in Wien über den Krieg in Europa diskutierte. Auch um Musik und ihre Botschaften geht es heute in Fazit. Olivier Py hat an der Deutschen Oper Berlin Verdis Grand Opera Les Vêpres Siciliennes inszeniert und die deutsch-ukrainische Sängerin Ganna Griniva berichtet von Auftritten und Begegnungen in Dänemark. Die bislang größte musikalische Kundgebung gegen den russischen Angriff auf die Ukraine fand heute vor dem Brandenburger Tor in Berlin statt, von Mittag bis in den späten Abend. Sound of Peace, so haben die Initiatoren die Friedensaktion genannt. Weit über 40 Bands und Sänger gingen auf die Bühne und mindestens 15.000 Menschen hörten ihnen und den Rednern zu. Anke Michel mit Eindrücken von der Kundgebung.
Direkt vor dem Brandenburger Tor im Herzen Berlins steht die Bühne, wunderschön angestrahlt in Lila und Orange. Davor stehen tausende Menschen, vereint in ihrem Wunsch nach Frieden in der Ukraine. Gekommen ist zum Beispiel die Berliner Studentin Fenja.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Es ist schon auf jeden Fall emotional. Ich finde es gut, dass zwischendurch auch noch mal ein paar Worte gesagt werden zu der Gesamtsituation. Und ich glaube einfach, dass es total wichtig ist, dass die Welt auch sieht, dass man sich irgendwie solidarisch zusammentut und das zum Thema macht und nicht alle wegschauen. Ich glaube, für die Ukrainer wäre es ganz schlimm, wenn sie von nirgends auf der Welt irgendwie Unterstützung sehen würden.
Es sind Menschen aus vielen Teilen Deutschlands angereist, um die Konzerte und Reden auf der Bühne zu verfolgen. Michael zum Beispiel.
Ich bin aus Mitteldeutschland heute angereist und als ich am Hauptbahnhof angekommen bin, war ich so ergriffen von den vielen Menschen, die da sind und von den vielen Helfern, die den Ankommenden helfen. Und ich bin den ganzen Tag hier eigentlich nur überwältigt. Das ist schon schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ich bin da unheimlich dankbar auch allen, die das hier organisieren, euch eingeschlossen, die es transportieren, damit die Menschen sehen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen und dass wir das auch auf friedliche Art und Weise zum Ausdruck bringen können. Und dass die Künstler da heute so mitmachen und das für uns transportieren, das ist ein großes Los und ein großes Gut.
Auf der Bühne sehen Sie großartige Künstler wie Peter Maffay und Marius Müller-Westernhagen, deren Songs über sieben Brücken musst du gehen und Freiheit fast so wirken, als seien sie für genau diese Situation geschrieben worden. Silbermond, Revolverheld, Zoe Wies und Bosshoss, sie alle treffen mit ihren Liedern direkt ins Herz des Publikums. Auch Adel Tawil ist dabei. Das ist eine Herzensangelegenheit für ihn.
Man fühlt sich in diesen Zeiten wirklich ein bisschen hilflos und dann sieht man wieder solche Bilder. Es sind ja nicht die einzigen Kriegsbilder auf der Welt, aber in solch einer Nähe, das macht schon noch mal einen Unterschied. Und da jetzt wenigstens hier ein Zeichen setzen zu können, mit vielen Musikern, die alle gekommen sind, vielen Menschen, zu Tausenden sind sie hier vor der Bühne, das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Und ich hoffe, dass dieses Zeichen wirklich über die Grenzen von Deutschland in ganz Europa gesehen wird, von vielen nachgeahmt wird, dass wir solche Events überall erleben auf der ganzen Welt.
Zwischen den musikalischen Acts gibt es politische Reden. Natalia Klitschko, die Frau des Bürgermeisters von Kiew und Boxweltmeisters Vitali Klitschko, kommt zweimal auf die Bühne. Sie sagt, es sei furchtbar, was in der Ukraine geschehe. Dankbar ist sie für die vielen Menschen, die gekommen sind.
Stolz. Ich fühle stolz, dass so viele Menschen aufstehen für mein Land, für die Ukraine, dass jede zeigt heute, dass wir alle wollen in Frieden leben. Und das für mich sehr bewegend und berührend. Und ich bin ganz stolz auch, dass ich kann ein Teil davon sein, dass ich kann auch meine Stimme für Frieden in mein Land geben.
Allen hier ist gemeinsam, dass sie ein starkes Zeichen für Frieden setzen wollen. Alle Künstler und Künstlerinnen rufen zu Spenden auf, um die notleidenden Menschen in der Ukraine zu unterstützen.
Nach Angaben der Veranstalter kam bis zum Abend eine Spendensumme von 6,5 Millionen Euro zusammen. Zurzeit werden in vielen Städten Musik- und Theaterbühnen für Solidaritätskonzerte und Spendenaktionen genutzt, europaweit. Ganna Griniva kam als Jugendliche aus der Ukraine nach Deutschland. Sie hat Jazzmusik und Philosophie studiert. Sie singt in unterschiedlichsten Ensembles und tritt mit ihrem eigenen Quintett in vielen Ländern Europas auf. In den vergangenen Tagen war sie in Dänemark unterwegs und dort habe ich sie am Abend nach zwei Konzerten erreicht. Guten Abend.
Guten Abend.
Genaue Zahlen dazu, wie viele Menschen aus der Ukraine inzwischen in Dänemark angekommen sind, gibt es nicht. Aber die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung soll, anders als 2015, groß sein. Erleben Sie das auch so?
Total, ja. Also ich bin hier unterwegs mit einem Programm, was nicht nur aus Musik besteht, sondern ich bin hier auch mit Gesprächen unterwegs. Und ich war auch nicht nur in Konzertorten, sondern auch in Lesesälen und in einer Bibliothek zum Beispiel heute auch. Und ich versuche, die ukrainische Kultur und Kulturerbe den Menschen ein bisschen näher zu bringen, um mehr Verständnis und Wissen darüber, was Ukraine ist, zu verbreiten. Und zu meinen Veranstaltungen kommen sehr viele dänische Menschen, aber auch ukrainische Menschen, teilweise Menschen, die hier schon seit einigen Jahren leben und erzählen mir auch, dass hier eine Vereinigung der Ukrainer und UkrainerInnen gibt. Und sie haben anscheinend in diesen Wochen auch ungefähr 1 Million Euro eingesammelt, um Hilfsgüter nach Ukraine zu schicken, humanitäre und medizinische Hilfe. Und gestern zum Beispiel waren wir in einem Ort, der Frederikshafen hieß, in einem sehr schönen Ort. Und da kamen zu meinem Konzert ungefähr 10, 15 Ukrainerinnen, die gerade vor einigen Tagen aus verschiedenen Orten der Ukraine in Dänemark ankamen. Mit ihren Kindern waren sie da. Und sie wurden auf jeden Fall sehr herzlich empfangen. Als ich mitbekommen habe, dass sie in meinem Konzert sind, habe ich ihnen auch angeboten, etwas zu sagen, wenn sie möchten. Und eine Frau ist auf die Bühne gekommen und sie war unglaublich gerührt und hat sich tiefst bedankt bei den Menschen in Dänemark für die Hilfe, die hier angeboten wird. Also ich habe schon das Gefühl, dass hier sehr viel passiert. Heute in der Veranstaltung in der Bibliothek kam auch eine dänische Frau zu mir und erzählte, dass sie in einem Geschäft eine Sammelstelle aufgebaut haben, wo man vorbeikommen kann, wo man Sachen abgeben kann, um das dann auch in die Ukraine zu schicken. Und wir haben uns auch gleich vernetzt und ja, die Hilfsbereitschaft in Dänemark ist groß.
Gibt es Ihnen persönlich, Frau Greniva, Kraft in dieser Kriegszeit zu singen und aufzutreten?
Es gibt mir auf jeden Fall Kraft und es gibt mir auch das Gefühl, dass ich etwas tun kann. In den ersten Tagen habe ich mich sehr hilflos und ausgeliefert gefühlt und es war sehr unangenehm und diese Verzweiflung war auch nicht besonders konstruktiv. Ich hatte das Gefühl, das bringt niemandem etwas und als ich gemerkt habe, ich kann etwas tun, kann auftreten, ich kann Geld sammeln, ich kann das in die Ukraine an meine Freunde schicken oder ich kann das an Hilfsorganisationen schicken und das gibt mir sehr viel Kraft, einfach das Gefühl zu haben, dass ich etwas machen kann und das lenkt mich auch davon ab, darüber nachzudenken, was es für Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann. Und auf jeden Fall gibt es mir sehr viel Kraft.
Haben Sie noch regelmäßigen Kontakt zu den Freunden in der Ukraine und vielleicht auch noch zu Angehörigen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel Familie in der Stadt Kiew. Ich habe sehr viel Familie in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kiew. Manche sind jetzt unterwegs. Zum Beispiel heute habe ich auch viel geschrieben mit meinem Cousin, der mit seiner Mutter unterwegs ist. Der ist schon in Polen angekommen und fährt morgen früh los nach Berlin. Deswegen waren wir im Kontakt, weil in Berlin wird er dann abgeholt. Und dann kann er weiterfahren zu meinen Eltern. Meine Eltern wohnen nämlich in Deutschland und sie haben auch sehr viele von unseren Freunden und Verwandten jetzt aufgenommen. Die sind jetzt alle in Bernburg in Sachsen-Anhalt angekommen und dort passiert auch sehr viel und tatsächlich sehr schnell, was im Vergleich zu Berlin, wo ich wohne, auch ein Vorteil ist, dass die Stadt relativ klein ist und die ganzen administrativen Dinge einfach viel schneller passieren. Sie haben jetzt ihre Wohnungen auch bekommen und konnten soziale Unterstützung beantragen. Viele können aber auch nicht losfahren oder wollen nicht losfahren, weil sie Söhne haben, die über 18 sind und diese Verwandten bleiben dann natürlich da. Und ich kann das leider auch nicht mehr besonders gut einschätzen, was gefährlicher oder ungefährlicher für sie momentan ist, Kiew zu verlassen und sich auf die Reise aufzumachen nach Lviv und dann über die Grenze zu gehen. Das ist doch eine lange Reise, das sind ungefähr 6 Stunden Zug oder Autofahrt.
Ja, genau. Und manchmal kann es Tage dauern. Ich habe gehört von Ukrainern, die 12 Tage lang tatsächlich unterwegs waren. So viele Stationen sind dann doch erzwungen worden. Sie sind, Ganna Greniva, im Jazzgesang ausgebildet. Sie sind auch Pianistin und schreiben Musik. Wie gut sind ukrainische Musiker und Musikerinnen in Berlin eigentlich vernetzt?
finde ich gut. Es gibt tolle Instrumentalisten und Instrumentalistinnen, es gibt Vokalisten und Vokalistinnen und besonders jetzt bei dem 24. haben wir viel mehr zusammengerückt und haben viel Soli-Konzerte zusammen organisiert und gespielt, auch mit anderen engagierten JazzmusikerInnen aus Berlin. Das war tatsächlich so, dass am 24. ging alles ziemlich schnell. Ich habe sehr viele Anrufe bekommen von Freunden, von meiner Mutter und irgendwann rief auch ein Veranstalter an aus einem Jazzclub, aus einem sehr schönen Ort in Neukölln, Donau 115. Das war einer der ersten Menschen, mit denen ich telefoniert habe und der hat sofort gesagt, Ghana, am Montag haben wir einen freien Abend, lass uns was machen. Und ich habe dann sofort meine Bekannten aus der Ukraine angerufen und gesagt, Igor, so, das müssen wir machen. Und es war klar. Und auch obwohl ich selber noch viel zu verwirrt war und mir sind tausende von Gedanken und Gefühlen in den Kopf hin und her gebounced, habe ich einfach zugesagt, weil ich das gehört habe. Es ist einfach das Einzige, was ich jetzt machen kann. Und Igor meinte auch so, ja, lass es machen. Aber wir waren beide völlig in so einem total abstrakten Zustand eigentlich. Ich bin sehr froh, dass Niklas von der Donau 115 uns sofort einfach angerufen hat. Und dann haben wir diesen Amt gemacht und haben dann sehr viel noch später gemacht und planen auch noch weiterhin Soli-Konzerte zu veranstalten.
Am zweiten Kriegstag, dem 25. Februar, sind Sie zusammen mit einigen anderen ukrainischen und russischen Künstlerinnen, Musikern und Intellektuellen, die in Deutschland leben und arbeiten, von Kulturstaatsministerin Roth und der Staatsministerin aus dem Auswärtigen Amt ins Kanzleramt eingeladen worden. Hat sich aus dieser Begegnung etwas ergeben?
Bis jetzt noch nicht. Wir haben sehr viele Ideen ausgetauscht und haben versucht auszudrücken, was wir denken, am besten und am sinnvollsten jetzt für ukrainische KünstlerInnen wäre, die in Deutschland ankommen und wie man versuchen könnte, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Gleichzeitig war das auch der zweite Tag des Krieges und niemand wusste, was passiert. Und irgendwie hatte ich damals auch nicht gedacht, dass das Wochen später die immer noch in diesem schrecklichen Krieg sind. Bis jetzt hat sich aus diesem Treffen noch nichts Konkretes ergeben. Aber für mich war es natürlich auch Gelegenheit, andere Menschen kennenzulernen, die aktiv sind in der Szene und ihnen zu begegnen und uns ein bisschen besser zu vernetzen. Aber konkrete Projekte sind aus diesem Treffen noch nicht entstanden, soweit ich weiß.
Ghana Greniva, ich sage danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, nach einem Konzertabend mit uns zu sprechen und auch nach Begegnungen, die Sie in Bibliotheken und anderen Orten in Dänemark mit Ihrem Publikum haben. Alles Gute und vielleicht merken sich die in Berlin lebenden Hörer den nächsten Konzerttermin von Ghana Greniva. Am 23. März tritt sie im Radialsystem auf.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Als die Leipziger Buchmesse vor ein paar Wochen zum dritten Mal in Folge abgesagt wurde, war die Enttäuschung groß. Autoren, die auf Publikumslesungen in den Hallen und fest etablierten Lokalen in der Stadt gehofft hatten, fürchteten, dass ihre neuen Bücher es schwerer auf dem Buchmarkt haben könnten. Kleine und mittelgroße Verlage haben schnell reagiert und eine Pop-up-Messe organisiert und reichlich literarische Begegnungen an diesem Wochenende möglich gemacht. Alexander Moritz, unser Korrespondent in Sachsen, hat sich umgeschaut.
Bei der Pop-up-Buchmesse in einer ehemaligen Fabrikhalle haben rund 60 zumeist kleinere Verlage ihr Sortiment aufgebaut. Viel weniger als gewöhnlich, aber immerhin. Auch bekannte Namen wie Mattes und Seitz, Hanser und Suhrkamp waren darunter.
Eine kunterbunte, schöne Mischung von kleinen und großen Verlagen. Aber es ersetzt bei weitem nicht die große Buchmesse. Und es ist ein Jammer, dass die ausgefallen ist.
Daneben gab es über 300 Lesungen und Veranstaltungen in Kulturorten überall in der Stadt.
Es fehlt ganz viel. Es fehlt die Buchmesse draußen und es gibt ganz viel. Es gibt ganz viel Buchmenschen, Wiedersehensfreude. Es gibt ganz viel Buchbegeisterung in der Stadt. Und es gibt das, was ich ganz toll finde. Es gibt Improvisationstalent und dieses Leipzig liest trotzdem. Es gibt Trotz in einer positiven Form.
Resümiert die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs. Von Normalität aber war Leipzig auch in anderem Sinne weit entfernt. Wie sollte es anders sein in Woche 4 des russischen Angriffskrieges? Kiew ist die Partnerstadt von Leipzig. In einer der Messehallen sind statt Bücherständen nun Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Dass sich der Krieg nicht weit weg ereignet, wurde schon beim Auftakt am Mittwoch deutlich, bei dem auch Alexander Afonin, der Präsident des ukrainischen Buchhandels, eine Rede hielt.
До лав Збройних сил додалося 100 тисяч мобілізованих молодих людей, але їм потрібна зброя.
100.000 Männer sind heute zu den Streitkräften der Ukraine gekommen.
Не слова, а зброя.
Sie sind bereit, ihr Vaterland zu verteidigen, aber sie brauchen Waffen. Sie brauchen nicht Worte, sie brauchen Waffen.
Slava Ukraini!
Was können Bücher noch ausrichten, wenn einige tausend Kilometer östlich Russland militärische Fakten schafft?
Die Literatur hat versagt. Die Literatur versagt immer, wenn ein Krieg beginnt.
So der russische Autor Michael Schischkin bei einer Diskussion des Schriftstellerverbands PEN gestern Abend. Verzweiflung und Ohnmacht prägten die Gesprächsrunde. Auch Wut darüber, dass Deutschland die Aggressivität russischer Politik jahrelang ignoriert hat.
Ich kann erst dann schreiben, wenn wir diesen Krieg gewonnen haben und Russland und Weißrussland von diesen Diktatoren befreit haben. Ich glaube fest daran.
Die ukrainische Schriftstellerin Mariana Gaponenko ist überzeugt, dass gut gemeinte Solidarität dafür nicht ausreicht.
Die viele, die irgendwelche Hilfsgüter in die Ukraine schicken, schreiben mir dann immer so eine E-Mail: Mariana, pass mal auf, wir haben gespendet oder ich habe gerade so einen Teddy in die Ukraine geschickt und eine Nivea-Creme dazu. Und ich denke mir, schickt uns Waffen. Schickt uns, das klingt brutal, Waffen, aber ich habe den Eindruck, viele Menschen ergötzen sich an ihrem Menschsein, an dieser Geste. Auf Putin wirkt das nicht, dem ist es völlig wurscht, gut wienerisch, dem ist es egal. Ich fürchte, er würde Lemberg oder Ukraine in Schutt und Asche legen. Also die Kultur ist diesen Menschen egal.
In Leipzig wurde die Kultur dagegen gefeiert, dem Krieg zum Trotz. Schwerpunktlesungen gab es unter anderem zur Literatur aus dem Gastland Portugal und dem Balkan. Bis auf den letzten Platz belegt sind die Reihen hölzerner Klappsitze im UT Konnewitz, einem 100 Jahre alten Kinosaal im Leipziger Süden. Zu Gast ist unter anderem der aus Montenegro stammende Autor Stefan Boschkovic, der sich ungeniert in seinem eigenen Text verewigt als begehrenswerter Liebhaber.
Jasna und ich hatten einander verloren, als ihre Narbe von ersten Falten bedeckt wurde. Als ich an die Ungewissheit meines eigenen Talents zu glauben begonnen hatte, den letzten Schlag aber versetzte sie mir, indem sie den Schriftsteller Stefan Boschkovic heiratete.
Danach wird geredet und getanzt. Zu Musik der slowenischen Brassband Pantaloons. Verlagspartys, auch das gibt es wieder.
Das sind so genau die Sachen, die man hier so schön machen kann. So hoppen von einer Lesung zur anderen und danach in Bars noch Leute treffen und ein bisschen darauf trinken, dass man veröffentlicht hat oder gute Veröffentlichungen gelesen hat.
Der Lyriker Daniel Beierstorfer ist aus München nach Leipzig gekommen, so wie viele aus der Literaturbranche.
Die Leipziger Buchmesse war für uns immer halt der Szenetreff. Es wäre wirklich eine absolute Tragödie, wenn es das nicht mehr gäbe. Und deswegen bin ich so unfassbar glücklich, hier zu sein. Und denke, das ist von jedem, der hier ist, ein Statement dafür, dass wir das die nächsten Jahre auch haben wollen.
Nach der dritten Absage in Folge sahen manche schon das Ende der Leipziger Messe gekommen, befürchten gar, dass sich die großen Verlagshäuser dauerhaft aus Leipzig zurückziehen.
Ich selber bin sauer auf die großen Verlage, weil sie es meiner Meinung nach sich zu einfach gemacht haben.
Zürnt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Geht es nach ihm, soll die Pop-Up-Messe auch ein Impulsgeber sein, um die Messe weiterzuentwickeln.
Ich erwarte, dass die Verlage alles auch dafür tun, dass sie stattfinden kann. Wir als Freistaat Sachsen, die Stadt Leipzig, wir als Messe wollen das alles und werden auch dazu beitragen.
Unterstützung hat auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth signalisiert. Der Leiter der Leipziger Messe, Oliver Zille, ist optimistisch.
Jetzt ist Krieg in Europa, die Buchmesse wäre dringend gebraucht, hier die entsprechenden Debatten zu führen. Viele AutorInnen aus den Regionen sind hier. Das fehlt und das kann auch jetzt so eine sympathische Kleinveranstaltung nicht ersetzen. Und deswegen glaube ich, dass wir Partner und Möglichkeiten finden, diese Buchmesse auch wieder ins Werk zu setzen im nächsten Jahr.
Und das Gastland der Buchmesse steht auch schon fest. Im März 2023 wird der Fokus auf Österreich gerichtet. Das passt, denn der Preis zur europäischen Verständigung, der in Leipzig verliehen wird, ging gerade an den österreichischen Schriftsteller Karl Markus Gauss und Thomas Gardi, der für seinen Roman Eine runde Sache den Belletristikpreis der Buchmesse am Donnerstag gewann, hat einen Verleger in Graz. Als das Wiener Burgtheater die aktuelle Ausgabe der Gesprächsreihe Europa im Diskurs, Debating Europe, vor 2 Monaten in seinen März-Spielplan aufnahm, da war hinter den Titel schon wieder Krieg in Europa noch ein Fragezeichen gesetzt. Seit dem 24. Februar erübrigt sich der fragende Gestus. Martin Pesel hat die Veranstaltung in der Burg besucht. Seit 12 Jahren lädt das Theater regelmäßig internationale Gäste aus Politik, Ökonomie und Wissenschaft ein. Die Tageszeitung Der Standard, die Erste Stiftung und das Institut für die Wissenschaften vom Menschen, kurz IWM, kooperieren.
Die Dramaturgie der aktuellen Ausgabe könnte nicht von traurigerer Perfektion sein. Während das Publikum sich vor der großen Bühne des prunkvollen Theaters versammelte, wurden Frauen und Kinder aus Mariupol nach Russland verschleppt und sind dort noch immer viele unter den Trümmern des von Russland bombardierten Theaters verschüttet, wie Boris Marte, Chef der Erste Stiftung, in seinen Begrüßungsworten erinnerte.
As we sit here, the theater of Mariupol has been destroyed. And there are probably still about 100 people being shut inside the theater. Most of them probably even children.
Es falle ihm schwer, das aktuelle Geschehen als Krieg zu begreifen, so Marte sichtlich bewegt. Es sei einfach ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
I even have a hard time to understand that this is war. This is crime against humanity.
Wesentlich gefasster gab sich dann das Podium. Durchwegs verdiente Persönlichkeiten aus Diplomatie und Wissenschaft. Der Schock der Zeitenwende erhielt durch professionelle Gediegenheit Ausdruck. Der Moderator, der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Politologe Ivan Vejvoda vom IWM, erinnerte zunächst daran, dass sein Herkunftsland nicht mehr existiert und dass das nach dem Zweiten Weltkrieg ausgerufene »Nie wieder« nie so ganz funktioniert habe.
After World War II, the slogan was never again. Wars actually never ended. France conducted a war. Portugal conducted wars until the middle 70s in Angola, Mozambique. The other part of Europe was invaded by the Soviet Union. And my own country imploded at the end of the 20th century when war should not have happened again. And we thought we were out of it.
Als erster durfte der ukrainische Diskussionsteilnehmer sprechen. Serhii Ploki ist Historiker in Harvard und derzeit Visiting Fellow am IWM in Wien. Und er hat durchaus Erklärungen für das jähe Ende der Ära nach dem Kalten Krieg.
This is very clear now that the post-Cold War era ended. We are facing a new reality. The question is why. A good part of President Putin's pronouncements were about history. Russians and Ukrainians being one and the same people. And what that means is really that Ukraine historically and otherwise has no right to exist.
Und noch eine Ursache?
The war was framed in the context of the NATO expansion.
Putin betrachte UkrainerInnen und RussInnen praktisch als dasselbe Volk. Daraus folge für den Präsidenten, dass die Ukraine historisch keine Existenzberechtigung habe. Aber auch die NATO-Osterweiterung hätte Putin einen Rahmen für seinen aktuellen Angriff geboten. Plukis Historikerkollege Dariusz Stola von der Polnischen Akademie der Wissenschaften widersprach angesichts der Tausenden von Menschen, die täglich über die Grenze nach Polen fliehen.
If there was no NATO expansion, instead of my family hosting Ukrainian refugees in Warsaw, you would have been hosting my family in Vienna.
Ohne die NATO-Erweiterung müssten wir jetzt in Wien seiner polnischen Familie Unterkunft gewähren. Es blieb die einzige Uneinigkeit auf einem sonst in langweiligem, aber auch tröstlichem Maße friedfertigen Podium. Die französische Radiojournalistin Christine Ockrent führte die Pandemie als günstige Voraussetzung für Putins Angriff an, aber auch:
We have chosen for 8 years to turn away from what was happening in the Donbass, the dead and the wounded. We would call it a frozen conflict, you know, that easy wording.
Seit der Annexion der Krim 2014 und dem Krieg im Donbass hätte man in Europa weggeschaut und von einem eingefrorenen Konflikt gesprochen. Aber was jetzt tun? Die Einigkeit des Westens aufrechterhalten, Tabus im Umgang mit der Vergangenheit fallen lassen und die Menschen auf eine neue Zeit einstellen, so die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook.
And that is the only silver lining in this really cataclysmic crisis that I could see, that we jump over our shadows and we jettison the taboos. We really need to work with our publics now in a very different way, and which is why I'm so pleased that all of you are here.
Wir sind alle hier, wenn wir auch an diesem höflichen Sonntagvormittag deutlich weniger sind als am Vorabend im Wiener Ernst-Happel-Stadion, als 40.000 Menschen zu einem emotionalen Benefizkonzert zusammenkamen. Tanzen und reden. So richtig hilft gerade beides nicht. Aber die Einigkeit tut gut im Kampf zwischen Freiheit und Tyrannei.
This is really a battle between freedom and tyranny. Please join me in thanking the panel. Stand with Ukraine.
Martin Pesel hat uns diesen Bericht aus Wien geschickt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach ihrer Protestaktion im russischen Fernsehen hat die Journalistin Marina Ovsyannikova ihre Landsleute aufgerufen, ebenfalls gegen die Ukraine-Invasion Stellung zu beziehen. Die Zeiten sind sehr finster und sehr schwierig und jeder, der eine staatsbürgerliche Haltung hat und der will, dass diese Haltung zur Kenntnis genommen wird, muss seiner Stimme Gehör verschaffen, sagte Ovsyannikova in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC. Die Fernsehjournalistin hob hervor, dass es sich nicht um Russlands Krieg, sondern um einen Krieg von Kremlchef Putin handele. Das russische Volk ist wirklich gegen den Krieg. Das ist Putins Krieg, nicht der Krieg des russischen Volkes, sagte Ovsyannikova. Mit ihrer spontan gestarteten Protestaktion habe sie die Propaganda der russischen Regierung enttarnen wollen und Menschen ermutigen, dass sie den Krieg verurteilen, sagte die Journalistin. Mit einer Spendenaktion wollen Kinos in Deutschland den Menschen in der Ukraine helfen. Rund 480 Filmtheater hatten sich angemeldet, um heute Abend den Film Klitschko über die beiden gleichnamigen Brüder zu zeigen. Die Ticketeinnahmen der bundesweiten Aktion sollten gespendet werden. Die Hilfsbereitschaft der Kinos, konkret etwas zu tun, ist enorm, sagte der Geschäftsführer der Cineplex-Gruppe Kim Ludolf Koch. Wladimir Klitschko und sein Bruder Vitali, der Bürgermeister von Kiew ist, sind in der Ukraine geblieben, um ihr Land gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Der Film von 2011 erzähle von ihrer Kindheit in der Ukraine, von den ersten Erfolgen als Amateure, vom Umzug nach Deutschland bis hin zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports, hatten die Organisatoren vorab mitgeteilt. Die Erlöse der Vorstellungen sollen an die Aktion Ein Herz für Kinder für Hilfsprojekte in der Ukraine gehen. Millionen Menschen haben weltweit den Beginn des persischen Neujahrsfestes Nowruz gefeiert. Das Fest markiert den Frühlingsbeginn und fällt jährlich auf den Tag zwischen dem 20. und 21. März, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Nach iranischer und afghanischer Zeitrechnung beginnt nun das Jahr 1401. Nowruz wird in Zentral-, West- und Südasien gefeiert, vor allem im Iran, Afghanistan und den kurdischen Gebieten, aber auch von Millionen Menschen in aller Welt. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatten die Islamisten angekündigt, private Feiern nicht zu stören. Nowruz betrachten sie als Fest der Ungläubigen. Offizielle Feiern wie in den vergangenen Jahren soll es dieses Jahr aber nicht geben.
Das war Caroline Kuba mit den Kulturnachrichten. An der Deutschen Oper Berlin ist heute Abend ein Werk aufgeführt worden, das lange im Schatten der anderen Verdi-Opern stand. Le Vespre Sicilienne, die sizilianische Vesper, war Verdis erster Versuch, eine Grand Opera in französischer Sprache zu schreiben und sich statt romantischer Stoffe Historiendramen zuzuwenden. Der Musikkritiker Uwe Friedrich war fast 4 Stunden in der Deutschen Oper. Für weniger ist eine Grand Opera mit den üblichen 5 Akten sowie 2 Balletteinlagen. Nicht zu haben. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Für die Regie wurde Olivier Py engagiert, Schauspieler, Regisseur und Intendant des Festivals von Avignon. Verdi und sein Librettist Eugène Scribe erzählen von einem Aufstand im 13. Jahrhundert. Die Sizilianer wehrten sich gegen die französischen Besatzer. In welche Zeit holt Olivier Py die Handlung?
Er verlegt es oder behauptet es zu verlegen in die Zeit des Algerienkriegs Und das ist von der Zeitebene auch durchaus nicht ganz dumm, weil das Stück ja geschrieben wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in der Zeit, als Algerien gerade von Frankreich erobert und dem Land eingegliedert wurde als Kolonie. Das ist kein wirkliches Thema in dieser Oper, das knirscht dann auch heftig, aber erstmal würde ich mir das gefallen lassen.
Das Timing ist ja eigentlich perfekt. Am 18. März, wir haben heute den 20., hat sich die Unterzeichnung der Verträge von Evian zum 60. Mal gejährt. Mit diesen Verträgen endete 1962 offiziell der Algerienkrieg. Funktioniert das szenisch?
Das funktioniert vor allen Dingen deshalb nicht, weil erstens dieser Algerienkrieg und überhaupt die Kolonialzeit Frankreichs hier in Deutschland natürlich so gut wie gar keine Resonanz hat. Andererseits habe ich zufälligerweise am Samstag im Kölner Deutschlandfunkprogramm das Wochenendjournal gehört, wurde also sehr gut informiert über diese Abläufe, fühlte mich dann aber wieder überqualifiziert, weil Olivier Py das wirklich nur als Folie benutzt. Also es gibt ein paar quasi Fototapeten, die der Ausstatter Pierre-André Weitz zugeliefert hat. Wände, die sich auf einer Drehbühne drehen, eine Bühne auf der Bühne. Aber diese Räume sind nie wirklich definiert. Sind wir jetzt innen, sind wir außen, sind wir auf einem Platz, sind wir in der Straße, sind wir auf einem Fest? Wird nie so richtig deutlich. Aber Statisten tragen immer wieder sehr unelegant Tische und Stühle rein. Innerhalb von 5 Minuten haben wir das erste Mal Feinrippunterwäsche gesehen und haben Klettverschlüsse ratschen gehört. Es wird, um Aktion zu simulieren, immer mal wieder an der Trikolore gezuppelt oder sie wird geschwenkt. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, die stehen eigentlich alle da wie angenagelt. Der Chor in Konzertformation und gerade in dieser Oper, in diesem Genre Grand Opera, aber auch besonders in dieser Fèbre Sicilienne, ist der Chor ja handlungstreibend. Wir haben eine Revolutionshandlung, der macht immer mal wieder mächtig Druck. Die stehen da, gucken mal eine Panzersperre an, gehen dann etwas unmotiviert von der Bühne runter. Ich saß relativ mittig und konnte trotzdem sehen, wie uninspiriert dann, wenn die Szene zu Ende ist, die in Richtung Garderobe schlurfen. Das ist regiehandwerklich so erschütternd schlecht gemacht. Und es wird auch gar nicht deutlich, was zwischen diesen revolutionären Einzelpartien, die ja in einer Liebeshandlung wiederum gefangen sind und dadurch in ein Dilemma kommen, in welche emotionalen Situationen die kommen, wird gar nicht deutlich. Die singen immer schön frontal in unsere Richtung, können dabei gut gucken, ob der Dirigent noch da ist. Und das ist offenbar der gesamte Ehrgeiz dieser Inszenierung von Olivier Py.
Die Oper wird in der französischen Urfassung gespielt, nicht in der italienischen Version. Gesungen wird Französisch. Wir hören die Arie der Hélène.
Hulka Sabirova ist das als Hélène, die diese Bravour-Arie eines lyrischen Koloratursoprans wunderbar singt. Und Henri Spiro Preti, der Tenor, der sehr auf Strahlemann setzt und das sehr souverän macht, auch eine tolle Höhe hat dafür. Es gibt noch 2 wichtige Baritone, Thomas Liemann als Guy de Montfort und Roberto Tagliavini als Procida. Also die Hauptrollen super besetzt und auch die kleineren Rollen machen das sehr ordentlich.
Enrique Mazzola ist erster Gastdirigent der Deutschen Oper Berlin, seit dieser Spielzeit auch Musikchef der Lyric Opera in Chicago. Und er ist vertraut mit der Gattung der Grand Opera. Hat sich das hörbar ausgezahlt?
Er weiß wirklich, wie es geht, und er weiß auch, wo die Probleme dieser Partitur liegen, in der Verdi diese Form erstmal ausprobiert. Also das ist alles noch sehr italienisch, da hat es durchaus auch rhythmischen Drive. Ich hätte mir mehr Kontraste gewünscht, wenn dann die Zeit angehalten wird musikalisch und dann das Ganze wieder an revolutionärer Fahrt aufnimmt. Das könnte noch schärfer sein. Nach der Pause kriegt es mehr Drive, und dass diese Balletteinlagen, wenn die Soldaten mit irgendwelchen Plastikköpfen peinlich Fußball spielen, so ganz grauenhaft zum Fremdschämen sind, daran ist er nun wirklich nicht schuld.
An der Deutschen Oper Berlin ist heute Abend Giuseppe Verdis Oper Le Vepre Sicilienne aufgeführt worden, in der Regie von Olivier Py, die unseren Kritiker Uwe Friedrich doch sehr enttäuscht hat. Gestern haben wir in Fazit über eine wirklich überfällige Ausstellung in der Lübecker Kunsthalle St. Annen berichtet. Sie macht deutlich, wie selbstbewusst, forschend und ironisch Modefotografinnen in den letzten 100 Jahren mit Models vor der Kamera arbeiteten. Ob diese lässig Felsbrocken in die Luft stemmen oder das coole Cowgirl-Meme, das Spiel mit Geschlechterrollen und die Liebe zum Unperfekten dominieren. Das Faible für spektakuläre Auftritte könnte ein gemeinsamer Nenner der Lübecker Schau und einer Ausstellung in London sein, im sehr viel größeren Victoria and Albert Museum. Es beherbergt mittlerweile die größte Sammlung von Kunstgewerbe und Design der Welt und widmet sich aktuell der Männermode. Mehr dazu von Christine Heuer.
Mode wiederholt sich. Sie spielt mit Gegensätzen und die ziehen sich bekanntlich an. Man darf das wörtlich nehmen beim Gang durch die Ausstellung über Männermode im Victoria and Albert Museum. Die Schau lenkt den Blick auf das Weibliche in dem, was Männer tragen. Sie zeigt den steten Wandel von Überfluss zu Schlichtheit und wieder zurück im Lauf der Jahrhunderte. Und sie schlägt einen weiten Bogen von figurbetonter Unterwäsche zu opulenten Abendkleidern für den Herrn. Tristram Hunt, Direktor des V&A, bringt auf den Punkt, worum es geht.
This exhibition celebrates the power, artistry and variety of male attire and appearance.
Diese Ausstellung feiert die Kraft, Kunstfertigkeit und Vielfalt männlichen Aufzugs und Auftretens. Sie zielt auf die Dekonstruktion maskuliner Normen und Formen.
And in doing so aims to deconstruct norms and forms of masculinity.
Die Videoinstallation Theresias der kanadischen Transgender-Künstlerin Castles verkörpert diese Idee. Sie trägt darin einen aus Eis gefrorenen klassischen Torso um ihre nackte Brust und lässt ihn langsam schmelzen. Für Kuratorin Rosalind McKeever das Herzstück der Ausstellung, weil es buchstäblich zeigt, wie eine bestimmte Idee von Männlichkeit weggeschmolzen werden kann.
We can hear around us the drips of this water as this icy torso is melted away.
Wir hören um uns herum die Wassertropfen, während der eisige Torso schmilzt. Castles benutzt ihren eigenen Transkörper, um die Idee von Maskulinität zu transformieren.
Using their own trans body to transform this idea of masculinity.
Transformationen sind der rote Faden. Es geht um das Umgestalten männlicher Stereotype, am Ende um ihre Auflösung. Höhepunkt und Abschluss der Londoner Schau sind von Männern getragene Abendkleider. Die von Gucci maßgeschneiderte hellblau-rüschige Tüllrobe etwa, in der sich der Sänger Harry Styles für Vogue fotografieren ließ.
Those barriers between male and female fashion have always been under tension.
Die Schranken zwischen männlicher und weiblicher Mode waren immer angespannt. Wir wollen Herrenmode zeigen, aber zugleich die Grenzen im Zusammenspiel mit Damenmode austesten.
But at the same time really test the boundaries of its moments of interaction with women's wear.
Viele der 100 gezeigten Outfits sind farbenprächtig. Im 18. Jahrhundert dominiert Pink. Die Stoffmacher hatten ein neues Färbemittel in Südamerika entdeckt, für das Edelmänner tief in die Taschen ihrer Kniebundhosen griffen. Mode folgt dem Material, das sich ihr bietet. Ohne die Entwicklung synthetischer Farben wäre Flower Power weniger bunt gewesen. In den 60er Jahren sind wild kombinierte Secondhand-Klamotten und Militärjacken en vogue. Auf einem teilkolorierten Foto von Garrett Mankiewicz leuchtet eine von Jimi Hendrix getragene Husarenjacke in psychedelischen Farben.
There's a really interesting tension that we see in menswear between a desire to stand out and a desire to blend in.
Es gibt in der Herrenmode eine sehr interessante Spannung zwischen dem Bedürfnis herauszustechen und dem, sich einzufügen. Manche Männer machen ein Spektakel aus sich, andere nehmen sich zurück, obwohl sie sich mit sehr ähnlichen Dingen kleiden.
Others often using quite similar suiting are able to blend in.
Hier kommt der Klassiker ins Spiel, der Herrenanzug. Der Lebemann Beau Brummell kultivierte ihn Anfang des 19. Jahrhunderts zur Perfektion. Wie Jimi Hendrix griff er auf Militärkleidung zurück. Er nahm Einflüsse von dem, was englische Landedelmänner trugen, und von Uniformen und machte daraus, was wir heute einen Anzug nennen. Er vereinfacht alles, er verfeinert es zu einer perfekten Simplizität, vom Revers über die Halsbinde und die Reithosen bis zu den Schuhen.
From kind of lapels to neckcloth to breeches and shoes.
And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you.
Vom Brummell zum schwarzen Abendanzug ist es nicht weit. Im Victoria and Albert sind Dutzende Smokings berühmter Persönlichkeiten ausgestellt. Von David Bowie über Gary Oldman bis Marlene Dietrich. Ihrer ist besonders schön. Die Diva ließ bei Herrenschneidern arbeiten.
Christine Heuer nach einem Besuch der Ausstellung The Art of Menswear. Sie läuft bis Anfang November im Victoria and Albert Museum und wird ab Mitte des Jahres um eine Schau über Mode aus Afrika ergänzt, ebenfalls mit einer langen Laufzeit. Und nun schauen wir auf Montag, den 21. März. Klaus Bukatzky hat die Kulturseiten gelesen.
Heute ist der Welttag der Poesie, den die UNESCO vor 22 Jahren ins Leben gerufen hat. So weist uns die Tageszeitung Taz auf das Besondere am Montag hin. Leipzig gelingt trotz der Absage ein Buchfest, freut sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wie die wegen Corona abgesagte übliche Buchmesse ersetzt wurde. 300 Lesungen in 4 Tagen, etliche Spontanaktionen von Verlagen, Kulturveranstaltern und Buchhandlungen sowie gleich 3 Spezialbuchmessen im Kleinformat, bilanziert Andreas Platthaus. Ein Zeichen in extremen Zeiten, lobt die Tageszeitung die Welt. Extreme Zeiten. Vor 4 Wochen hätten wir da nur an Corona gedacht. Das war einmal. Auf der improvisierten Leipziger Buchmesse rangen Autoren um eine Sprache für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung über ein Thema, das die Pop-up-Buchmesse in Atem hielt. Literatur versagt immer, wenn ein Krieg beginnt, zitiert die Taz den russischen Autor Michail Schischkin, der mehrfach bei einer Diskussion die Frage stellte, aber wer hört auf Schriftsteller? Hören wir da auf die Ukrainerin Marjana Gaponenko. Sie bittet um mehr Waffen aus Deutschland und von der NATO, schreibt Juliane Streich in der Taz und zitiert die Literatin. Ich kann erst dann wieder schreiben, wenn wir diesen Krieg gewonnen haben. Und ich habe das nie gedacht, dass ich das als Schriftstellerin sage, aber ich bin keine Pazifistin mehr. Das dürfte in diesen Tagen vielen Menschen so gehen. Mariupol, die Hafenstadt am Asowschen Meer, die vor dem Krieg mehr als 400.000 Einwohner zählte, wird seit Wochen mit besonderer Wut vernichtet, klagt Oksana Matjechuk in ihrem ukrainischen Tagebuch in der Süddeutschen. Eine Bombe wird auf das Stadttheater abgeworfen, vor dem in Großschrift auf Russisch geschrieben steht »Kinder«. In den Kellern des Theaters sollen etwa 1.000 Menschen Schutz gesucht haben. Wie weit ist das Leiden und Sterben weg von uns in Deutschland? Die Ukraine zahlt das Blutgeld für unsere Kunst der Verdrängung, lesen wir in der Süddeutschen. Wir wollten nicht allzu viel wissen, als dieser Mann vor gut 2 Jahrzehnten die Bühne betrat, erinnert an die Anfänge von Wladimir Putin die frühere Moskauer ARD-Korrespondentin Sonja Mikich. Mir, der optimistischen Zeitzeugin von damals, hat dieser Kriegspräsident die Hoffnung auf ein freies Russland genommen. Ich werde es nicht mehr erleben. Wie trostlos. Eine andere Perspektive war Gerd Köhnen. Das kleine Fünkchen Hoffnung, das wir in dieser über Europa und die Welt hereingebrochenen Nacht noch hegen können, wäre ein eklatantes Scheitern dieses mörderischen Feldzugs, begleitet von einem moralischen Erwachen und einem politischen Umbruch in Russland selbst, schreibt der Historiker in der Frankfurter Allgemeinen. Russland würde vom Paria zu einem hoch erwünschten internationalen Partner mit großen Aufgaben, aber auch Perspektiven, Seite an Seite mit der Ukraine. Zu schön wäre das. Zu schön, um wahr zu sein? Ein Gefühl und eine Fähigkeit sind in diesen Wochen wichtig geworden. Charme und Spontanität, führt der Berliner Tagesspiegel die beiden Grauen in unseren extremen Zeiten zusammen, den Ukraine-Krieg und Corona. Nun hält die gesamte Regierung inklusive Karl Lauterbach an ihren von der FDP verlangten Lockerungen fest, kritisiert Klaus Brinkbäumer. Obwohl ungeplant die Flüchtlinge dazukommen, ungeplant viele Menschen sterben, ungeplant viele krank werden, mehr denn je.
Soweit die Presse, die Klaus Puckatzky für Fazit gelesen hat. Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich zu einem Sound der Band Calexico aus Arizona.